Zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt Sie ganz herzlich Brit Bergen. 2,5 Jahre ging die Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation, die vom Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen in Kooperation mit Radio Horeb von Herbst 2015 bis zum Frühjahr 2018 stattgefunden hat. In der Zwischenzeit können bereits weitere rund 180 Teilnehmer am Mittwochabend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb die Lehreinheiten hören und studieren. Und bei den viermal im Jahr in Hochaltingen stattfindenden Blockkurstreffen ihre Ausbildung absolvieren. 4 Sendungen sind bei Radio Horeb während der Ausbildungszeit der angehenden Katechisten ausgestrahlt worden. Heute hören Sie eine Zusammenfassung dieser Sendungen mit einem Einblick und einem Rückblick auf die gemeinsame Zeit der Absolventen. Hören Sie unter anderem Auszüge aus den Vorlesungen im Rahmen der Wochenenden, Inhalte aus dem Konzept der Ausbildung, Teilnehmerstimmen und spüren Sie hinein in die besondere Atmosphäre aus Vermittlung von Lernstoff, aber auch Anbetungszeiten und gemeinsamer Miteinander. Beginnen wir rückblickend mit Weihbischof Florian Wörner, der an der Konzeption des Kurses beteiligt war und diesen vom ersten Tag bis zur Aussendung der Katechisten begleitet hat.
Wiedersehen macht Freude, könnte man sagen. Es ist gut 2 Jahre her, dass wir hier begonnen haben mit einer Heiligen Messe und mit Kennenlernen. Denkt noch gerne dran, wie sie nach vorne gekommen sind, da im Eck gestanden sind, teilweise gruppenweise, die jetzt anweise und sich vorgestellt haben, auch ihre Motivation gesagt haben, warum sie da mitmachen wollen. Und ich kann mich gut erinnern an diese starken Zeugnisse, die auch dabei waren, Glaubenszeugnisse. Ich bin da sehr gestärkt und ermutigt nach Hause gefahren damals. Und jetzt freut es mich, dass wir nach 2 Jahren, so schnell vergeht die Zeit, wieder zusammen sind.
Das war Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg, der an der Konzeption des Kurses zum Katechisten für die Evangelisation beteiligt war. Jetzt lade ich Sie ein zu einer Reise nach Hochaltingen und zu einem Blick hinter die Türen des Exerzitienhauses St. Ulrich. Heute fahre ich gemeinsam im Auto mit Gabi Sonnenberg und ich nutze die Zeit für ein Gespräch mit ihr, bevor wir dann in wenigen Minuten unser Ziel erreichen. Gabi, du kommst regelmäßig für die Teilnahme am Katechistenkurs aus New York, wo du mit deiner Familie lebst, nach Deutschland. Ist dieser Kurs zum Katechisten für die Neuevangelisierung einmalig?
Der ist einmalig. Selbst die Frauengruppe, wo ich immer hingehe in Amerika, in der Kirche, meinte, sowas müsste es hier in den USA auch geben. Das ist ja toll. Also die waren gleich ganz hellauf begeistert. Und dann wurde mir auch erst bewusst, was für eine Gnade das ist, dass ich bei, das ist ja auch das allererste Mal, dass so ein Kurs auch hier in Deutschland stattfindet, was das für eine Gnade ist, dass ich da jetzt dran teilnehmen darf.
Was erlebst du konkret, was dich wirklich berührt und was dein Leben auch verändert?
Also man fühlt sich wertvoll. Man fühlt sich auf einmal berufen. Man wird auf seinen richtigen Weg, glaube ich, der Berufung geführt. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Also das war deswegen auch so eine Gnade. Als ich das gesehen habe, wusste ich sofort, das ist was für mich, habe mich gleich angemeldet. Und ich denke mir dann auch, wenn ich mir jetzt überlege, ich meine, ich war nach der Schule ja auch erstmal hauptsächlich Mutter auch. Zwar auch, habe ich auch gearbeitet, aber im Medienbereich, aber nicht so viel durch die Kinder. Dann durch meine Krankheit. Und jetzt kriege ich plötzlich nochmal so einen neuen Lebensabschnitt und fühle mich wie so ein bisschen wie ein kleiner Apostel. Also das ist unglaublich eigentlich.
Wir sind jetzt gleich am Ziel, fahren nach Hochaltingen hinein und zu Füßen der Pfarrkirche liegt das ehemalige Spital, das im 14. Jahrhundert gestiftet wurde und in dem heute das nach dem Augsburger Bistumspatron benannte Haus St. Ulrich untergebracht ist. Ja, vor dem Haus St. Ulrich mit einem herrlichen Blick über die Landschaft parken wir jetzt unser Auto und ich freue mich auf die Einblicke und Eindrücke, die ich an diesem Wochenende erhalten werde. Steigen wir aus. Gabi, kannst du von dir sagen, dass du schon Früchte mitnimmst aus diesem Jahr, dass du schon einiges erlebt hast, wo du sagst, das ist zurückzuführen auf die Ausbildung?
Die Früchte sind, dass ich die Bibel ganz anders lese und sehr vieles mehr verstehe als vorher. Und auch meine Persönlichkeitsentwicklung. Also den Kindern ist das vor allem aufgefallen. Meine Tochter, meine große 19-Jährige, hat jetzt zu mir gesagt, du Mama, du hast dich so positiv verändert. Ich will jetzt auch zum Glauben finden. Ich wäre jetzt so ausgeglichen und ich würde sowas von Akzeptanz ausstrahlen. Wäre jetzt viel positiver. Und fragt mich jetzt auch einiges. Also die ist neugierig geworden. Das ist schon schön.
Also wirklich Früchte zu erkennen. Und jetzt sind wir auch am Eingang schon angelangt.
Mein erster Weg führt mich zu Barbara Huber. Sie ist zuständig für die organisatorische Leitung des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen. Frau Huber, eine Idee wird geboren, ein Kurskonzept entsteht. Was war der Gedanke ursprünglich und was geschah in der Folge?
Der Gedanke war, Menschen auszubilden für die Verkündigung im Reich Gottes. Und zwar Laien auszubilden, die ehrenamtlich in den Gemeinden tätig sind. Und mich erfüllt es mit großer Freude, dass so viele dem Ruf gefolgt sind. Wir konnten leider nur 180 Teilnehmer aufnehmen. Und es ist einfach toll, dass diese Menschen 2,5 Jahre sich bereit erklären, zu lernen, zu studieren, Zeit, Geld zu investieren, um nachher ehrenamtlich in der Kirche tätig zu sein. Mich erfüllt es mit großer Hoffnung und Zuversicht, dass es in der Kirche unwahrscheinliche Kräfte gibt, die noch geholt werden müssen, geweckt werden müssen, die einfach noch nicht entdeckt sind.
Sie sind damals von einem Kurs ausgegangen, das heißt für 60 Teilnehmer wurde der Kurs konzipiert. Sie waren überrascht, ob der Anzahl der Anmeldungen?
Ja, sehr. Wir haben wirklich gebetet um 60 Teilnehmer, dass dann der Segen so groß wurde, dass Gott die Fülle geschenkt hat, nämlich 326 Anmeldungen. Das hat uns einfach so erstaunt, dass wir nur danken konnten für diese vielen, vielen Menschen, die sich angemeldet haben. Wir haben die Anmeldung sehr schwer gemacht. Wir baten um einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, ein Führungszeugnis vom Pfarrer der Gemeinde, wo sie waren. Und wir haben uns tagelang zu dritt durch diese 326 Bewerbungen durchgelesen. Bei jedem, wo wir gesagt haben, den nehmen wir noch, aber jetzt haben wir schon so viele, gesagt, ach, dann probieren wir einen zweiten Kurs. Und am Schluss kam man dann auf die Idee, nochmal eine Auswahl zu treffen. Und vielleicht finden wir noch 60, die kommen können unter der Woche. Und so sind die 3 Kurse entstanden.
Sie folgen damit dem Aufruf von Papst Johannes Paul II., der uns alle aufgefordert hat, dort, wo wir sind und leben, Zeugen Christi zu sein. 4-mal im Jahr sind die Teilnehmer des Kurses zu sogenannten Blocktreffen im Haus St. Ulrich in Hochaltingen, wo sie ihr Wissen in weiteren Vorträgen, Gruppenarbeiten und Präsentationen vertiefen. Welche Quelle die Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisierung in Hochaltingen darstellt, durften wir von Gabi Sonnenberg erfahren. Dazu tragen auch ganz besonders die spirituellen Angebote der Ausbildungswochenenden bei. Jedes Blocktreffen beginnt und endet mit der Heiligen Messe. Dazwischen gibt es Gelegenheit zur Beichte, zum gemeinsamen Lobpreis und zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten, vor dem die Teilnehmer auch nachts in beiden Kapellen des Exerzitienhauses verweilen können. Pfarrer Johannes Maria Lang ist einer der zahlreich aufgesuchten Beichtväter in diesen Tagen, der gemeinsam mit den Teilnehmern auch an manchen Tagen die Heilige Messe feiert. Hören wir einen Abschnitt aus seiner Predigt.
Es ist eine verständliche Weisheit großer Seelsorger und Seelenführer, dass sie sagen, man kann nicht mit jedem auf die gleiche Weise sprechen. Das, was den einen vielleicht mutlos macht oder niederschlägt, das ist für den anderen genau das richtige Wort, dass er aufwacht und eine Hilfe für den Weg bekommt. Auf der einen Seite geht Jesus mit den Menschen auf eine unendliche Zartheit und Feinfühligkeit um, Behutsamkeit, dass der sowieso schon verletzt ist, wer Leid äußerlich und innerlich mitträgt, dass der nicht noch mehr verletzt wird. Und dann sind die anderen, die sich eingemauert haben, die ihre Bastionen aufgebaut haben, die dann entsprechende Worte brauchen, um vielleicht sich doch erschüttern zu lassen. Es geht ja immer wieder darum, dass Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, ihr lebt nicht das, was ihr verkündet. Ihr sagt vielleicht das Richtige. Ihr kennt das Gesetz, aber in eurer Schlauheit dreht ihr eigentlich letztlich alles zu euren eigenen Gunsten dann wieder um.
Gemeinsam konzipiert vom Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen und Radio Horeb hat dieser 2,5-jährige Kurs zum Katechisten für die Evangelisation 2 Bausteine. Zum einen die wöchentlich in der Credo-Sendung am Mittwochabend bei Radio Horeb ausgestrahlten Lehreinheiten, zum anderen 4-mal im Jahr stattfindende Blockkurstage in Hochaltingen, die dann ausschließlich den Kursteilnehmern vorbehalten sind. Wie angetan die Hörer von Ihrem Katechistenkurs sind, geben Sie gerne auch am Mittwochmittag in der Sendung Hörer fragen den Programmdirektor an Pfarrer Richard Kocher weiter.
Frau Beatrice Weber aus Riedstadt, Sie sind heute die Erste. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin Teilnehmerin des Katechistenkurses.
Ja.
Und wollte einerseits erstmal öffentlich sozusagen danken nach für diesen Vortrag das letzte Mal. Also wir waren ja im Kurs schon vorbereitet, wie gut das sein wird. Aber den Vortrag von Dr. Egger, da habe ich auch wirklich gedacht, das ist ja wirklich also pädagogisch und alles also so toll gemacht. Ich war also völlig begeistert und möchte an der Stelle dann auch andere Hörer noch ermutigen, doch da auch wirklich teilzunehmen an der Radioakademie und sich das anzuhören. Er bringt so viel Information, so gut pädagogisch durch Wiederholungen und dann nochmal strukturiert und so. Also dass ich wirklich glaube, dass es für alle ein ganz, ganz großer Gewinn sein wird.
Dr. Peter Egger hat die Teilnehmer in den ersten 3 Blockkursen erlebt, sodass ich ihn dazu ausführlicher befragen möchte. Herr Dr. Egger, wie setzen sich die Teilnehmer zusammen? Gibt es da einen Schwerpunkt an weiblich-männlich, Altersstruktur, Herkunft an Diözesen?
Ich würde sagen, es geht richtig quer durch. Also wir haben Frauen und Männer, ältere und jüngere Personen, wir haben Akademiker, wir haben Handwerker, wir haben alleinstehende Personen, wir haben Familienväter, Familienmütter. Das Tolle ist, das Volk Gottes ist hier also quer durch vertreten. Und das Interessante ist auch, dass der Geist von Hochaltingen die sofort miteinander verbindet. Und wir können sagen, wir spüren hier auch deutlich, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, sondern dass die Menschen hier ganz spontan aufeinander zugehen. Und man spürt einfach, dass alle kulturellen Unterschiede oder standesmäßigen Unterschiede hier wie weggewischt sind, weil man einfach in Christus zu Brüdern und Schwestern geworden ist.
Wir haben jetzt an diesem Wochenende die Gruppenbildung, dass sich die Teilnehmer der gemeinsamen Diözesen zusammentun. Sie sind bei einer Gruppe dabei. Wie erleben Sie die Gemeinschaft dieser ganz unterschiedlichen Menschen, die die gemeinsame Herkunft der Diözese verbindet?
Ich würde sagen, ganz großartig. Die Diözese ist natürlich auch ein gemeinsames Fundament. Man hat eine gemeinsame Heimat, man hat eine gemeinsame kirchliche Heimat und das verbindet miteinander. Aber ich glaube, da müssen wir noch etwas hinzufügen. Diese Menschen spüren auch eine gewisse Verantwortung für die eigene Diözese und die überlegen auch, was sie miteinander für die Diözese tun können. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, dass also die Zusammenarbeit unter den vielen Teilnehmern keineswegs an die diözesanen Grenzen gebunden ist. Wir sind auf der einen Seite lokal diözesan und auf der anderen Seite spüren wir aber Gesamtdeutschland und den gesamten deutschen Sprachraum hier gut vertreten. Und ich glaube, die Teilnehmer fühlen sich auch als Mitglieder der Weltkirche. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil katholisch heißt eben allumfassend.
Das waren die Eindrücke, die Dr. Peter Egger während der bisherigen 4-tägigen Blockkurse im Haus St. Ulrich in Hochaltingen gewonnen hat. Die Zeit auf dem Weg zu den Speisesälen beim Mittagessen möchte ich nutzen, um mit den Teilnehmern des Katechistenkurses in Kontakt zu kommen. Dafür habe ich einen Satz, den ich Sie bitten werde, zu vervollständigen. Die Wochenenden des Katechistenkurses sind für mich
Ach, es ist unerschöpfliche Tiefe. Also es ist wirklich unsagbar.
Sehr wichtig.
Eine riesengroße Bereicherung für meinen Glauben. Es ist für mich großartig, wie mein Glaube breiter wird in der Verkündigung. Ich kann nicht mehr nur aus meinem Herzen erzählen, was ich drin habe, sondern es ist auf eine breitere Ebene gestellt nachher und ja, es begeistert mich total.
Für mich ist eine riesige Stütze im Alltag, Erfrischung meines Wissens und dazu noch Wissen, was man bekommt. Und ja, einfach die Freude und das Kraft, weiterzugehen und weiterzumachen.
Sehr bereichernd, sehr glaubensstärkend und auch den Mut dann zu haben, auch meinen Glauben zu bekennen und weiterzugeben an die Kinder. Und auch, ich arbeite in einem katholischen Krankenhaus, wo gar nicht so viele jetzt gläubig sind und dass man in Gesprächen auch denen ein bisschen fundiertes Wissen entgegenbringen kann.
Und wie groß die Freude ist, hier auch kulinarisch so versorgt und verwöhnt zu werden, da hören wir hinein. Was gab es denn heute, dass unsere Hörer mit reinschnuppern können?
Oh, ganz leckere Sachen. Es gab Geschnetzeltes, es gab Reis, Pommes frites, es gab Nudeln dazu und jetzt eine wunderbare Nachspeise, die ich aber leider noch nicht gegessen habe, aber die ich mir jetzt schmecken lasse.
Danke, Vater, für die Gaben. Danke, Vater, für die Gaben.
In der Pause hat mich jemand gefragt, wie kann man denn jemanden, der mit Kirche nicht so viel am Hut hat oder der jetzt da nicht so vertraut ist, erklären, was Kirche ist, wenn so das ganze Äußere wegfällt. Also wie soll ich praktisch umschreiben, was eigentlich Kirche ist, warum die wichtig ist für mich? Es ist der Raum, der geistige Raum, in dem Christus mir sein Leben schenkt. Es ist der geistige Raum, in dem eben die Sakramente gespendet werden, das heißt, die Quellen fließen, die Quellen des Lebens, die Quellen des göttlichen Lebens, die Quellen der Gnade in mein menschliches Leben, in meine menschliche Armut hinein, wo mir sein Reichtum geschenkt wird. Der ganze Heiligungsdienst der Kirche, daran denken wir da in dem Zusammenhang. Also etwas, was ich mir selber nie machen kann, nie machen könnte, wird mir im Raum der Kirche geschenkt. Leben, göttliches Leben. Und insofern ist sie Mutter.
Wie man Kirche erklären kann, hörten wir von Pater Gregor Lenzen. Und wie Kirche Leben für die Teilnehmer konkret aussehen soll, das erläutert uns Pater Hans Burb an der Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation.
Dass sie nicht bloß etwas von Theologie hören und erfahren, sondern dass sie diesem Gott, von der die Theologie spricht, begegnen. Und dass wir in diesen Tagen miteinander Kirche leben, die Gemeinschaft, in der Christus gegenwärtig ist, und dann die verschiedensten Themen, der ganze Gebetsweg. Und dass sie es nicht bloß theoretisch wahrnehmen, sondern immer auch miteinander praktizieren und auch nachher in der Zwischenzeit praktizieren, um wieder mit diesen neuen Erfahrungen zurückzukommen. Es geht einfach darum, sie zur Jüngerschaft zu befähigen. Also nicht nur, ich kenne was von Gott, ich habe was gelernt über Gott oder sein Wort, sondern ich bin ihm begegnet. Und ich spreche jetzt, wie Papst Paul VI. Schreibt, ich spreche zu den Menschen von einem Gott, dem ich begegnet bin. nicht von dem ich was gelesen habe. Und das ist unser Hauptanliegen.
Diesem Hauptanliegen kommt er in seiner Vorlesung nach.
Sie suchen sich in den Gefühlen, stimmt's? Sie suchen nicht Gott. Und den finde ich in der Wüste. In den Gefühlen auch, klar, aber da ist zu viel Egoismus noch dabei. Zu viel eigenes Wollen. Wenn es Gott Ihnen gibt, nehmen Sie es an, danken Sie, freuen Sie sich. Ich sage nicht, legen Sie es ab, verstehen Sie? Aber Sie müssen immer klar sein, bete ich jetzt, weil es mir Spaß macht, oder geht es mir um dich, Gott? Und schauen Sie, und je trockener es wird, Wüste, ich habe keine Lust mehr zum Beten, ich habe keine Lust, dann ist die Chance da, die wahre Liebe zu leben. Denn Liebe ist sich geben. Liebe ist, du bist mir wichtig, nicht ich. Ich habe keine Lust, also ich habe nichts mehr davon. Aber ich nehme die Zeit und langweile mich eine Stunde vor dir, Herr. Verstehen Sie? Und da hilft dann wieder das betrachtende Beten, dass ich eine Form habe. Nun, diese Weise der Trockenheit ist eine ganz wichtige Zeit und da hören die meisten sofort wieder auf. Gerade auch bei diesem ersten Anprall Gottes, was wir erst die Umkehr nennen. Ja? Diese erste Erfahrung, ja, die kann sich ja wiederholen, die kann man ja öfters machen. Aber wenn die, auch selbst wenn eine Entscheidung kommt, ja, ich entscheide mich für Gott, jawohl, Herr, jetzt bin ich dir treu. Es kann sein, erst die Umkehr. Aber wenn Sie mit der Trockenheit nicht umgehen können, kann es sein, Sie lassen alles wieder fallen. Und das ist oft der Fall, sehr oft. Und es wird uns halt manchmal auch eingetrichtert, bei Gott gibt es nur Freude. Das stimmt, auch im Leid. Das ist aber die echte Freude. Aber die meinen immer dieses Halleluja. Ja, also ich bin auch fürs Halleluja. Aber wenn Sie ewig begeistert, dass er selbst der Sargdeckel nur lupscht vor lauter Begeisterung. Also, verstehen Sie? Aufpassen, wenn es Ihnen geschenkt ist, nehmen Sie es an, aber beachten Sie darauf, dass Sie nicht beten, weil Sie Spaß haben. Das erleichtert es Ihnen, sondern dass Sie immer den Herrn suchen. Herr, es geht mir um dich, nur um dich. Und dann werden Sie auch in Ihr Leben hineinschauen und dass das Leben übereinstimmt. Und das kostet mich. Das kostet mich. Das Leben kostet mich. Ja sagen zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, das kostet mich. Diesen Kaktus neben mich aushalten. Ohne zu reagieren und in der Liebe zu bleiben, das kostet mich. Verstehen Sie, das ist Hingabe. Das ist sie. Und dann stimmt mein Beziehung zu Gott, Gebet und Leben überein. Aber dann wächst das geistige Leben.
Und wie beten die Katechisten, beziehungsweise was bedeutet ihnen das Gebet?
Ich bete rituelle Gebete, ich bete freie Gebete und ich bete eigentlich den ganzen Tag immer mal wieder. Das ist eigentlich eine Beziehung zu Gott, wo man immer wieder, was man gerade erlebt, weiter transportiert. Das ist das eine. Und mein Neuestes ist, dass ich ein Ölbergsgebet mache, immer am Donnerstag, die Ölbergstunde von 23 bis 0 Uhr am Priesterdonnerstag. Das finde ich ganz schön, da mit Christus am Ölberg zu sein und ja, mit ihm da einfach auszuharren. Das ist meine neueste Errungenschaft.
Gebet bedeutet für mich die direkte Verbindung zu Gott. Ich spreche mit Gott und begegne Gott. Und das Gebet richtet sich danach, in welcher Stimmung ich gerade bin. Also entweder bete ich frei aus dem Herzen, so wie es mir eingegeben wird, oder ich bete gerne den Rosenkranz, verbinde mich mit allen, die auch Rosenkranz beten und betrachte die Geheimnisse Jesu mit Maria.
Das Gebet, ja, es ist für mich sehr wichtig, ist einfach sprechen mit Gott. Also ich halte mich weniger an festgefertigte Gebeten außer Rosenkranz. Ansonsten bete ich eigentlich meistens mit Gott, so wie ich mir das vorstelle.
Oh, das ist das richtige Thema für mich. Das ist ein Weg, auf dem ich mich gerade befinde. Nicht so einfach. Ich lese gerade einen Artikel von dem Karmeliten Reinhard Körner. Und der schreibt, das Gebet kann beginnen, also dem Gebet geht ein Berührtwerden von Gott voraus. Und nur so kommen wir zum Beten, wenn es eine Beziehung gibt. Und weil das Beten ist nicht das Aufsagen von irgendwelchen Gebeten. Der Weg ist, ja, ich glaube, ich bin erst am Anfang. Ja, Der Weg ist noch ein Stück des Entdeckens, des Dialogs mit Gott. Ist nicht einfach. Für mich, also ich habe eine große Sehnsucht nach dem Gebet, aber ich merke, ich bin noch auf der Suche.
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit einem Einblick und Rückblick in den Katechistenkurs zur Evangelisation, der für die Katechisten in diesem Jahr nach 2,5 Jahren Ausbildung zu Ende gegangen ist. Wie von allen Referenten erhalten diese auch von Weihbischof Florian Wörner ganz konkrete Hinweise für die Praxis ihrer zukünftigen Aufgabe, indem er ihnen verschiedene Lernorte der Hoffnung vorstellt.
Übungsorte der Hoffnung, also Hoffnung kann man auch üben. Sehr schön, dass man Hoffnung üben kann. Also wenn man noch nicht so viel Hoffnung hat, man kann sie bekommen. Und ein erster Lernort der Hoffnung ist schlicht und ergreifend das Gebet. Derselbe Papst, der gesagt hat, wer glaubt, ist nicht allein, ist nie allein. Also und wenn ich noch so das Gefühl habe, ich bin allein oder niemand redet mit mir, manchmal haben wir ja solche Anwandlungen oder solche Gedanken, einer ist immer bei mir und redet immer mit mir und mit dem kann ich immer reden, mit Gott. Und die Kirche ist da. Und wenn die kirchliche Situation um mich herum vielleicht noch so schwierig und mager sein mag, Gott ist da und Kirche ist da. Und ich bin nicht allein. Und da bringt er wieder so ein Anschauungsbeispiel von dem Phan Thuan, dem vietnamesischen Bischof und Kardinal. Der ist Mitte der 70er Jahre Erzbischof von Saigon geworden und kurz danach verhaftet worden von den Kommunisten. Und war 13 Jahre in Haft, davon 9 Jahre in Isolationshaft. Und wer sich das vorstellen kann, wie das in Vietnam zugeht, Isolationshaft, dem brauche ich, glaube ich, nichts mehr erzählen. Das muss die Hölle gewesen sein. Er hatte kein Gebetbuch dabei, nichts. Er hat die erste Zeit gar nicht beten können, weil ihm die Worte fehlten. Er war so verzweifelt und hat dann doch irgendwie Papier bekommen, also so Brotzeitpapier, stellen wir jetzt so vor. Auf alle Fälle hat er das genutzt. Im Laufe der Zeit kamen ihm dann doch wieder Gedanken, seine Gebete, die er auswendig konnte, freilich Psalmen, die er konnte, mit denen hat er sich so drüber gerettet. Aber es kamen dann auch Gebetsworte aus dem Herzen raus, die er aufgeschrieben hat und Gedanken der Hoffnung, die er aufgeschrieben hat. Und daraus ist dann später, als er wieder frei kam, ein Buch geworden. Gebete der Hoffnung. Wunderbar, was das schon Trost und Hoffnung freigesetzt hat. Ein Buch der Hoffnung, das an einem Ort entstanden ist, den man als Hölle bezeichnen muss, als trostlos, als hoffnungslos. Da wächst ein Buch der Hoffnung. Also Gebet als Übungs- und Lernort der Hoffnung. Wenn es hoffnungslos erscheint, kann dieses sich neu ausrichten auf Gott, auch wenn man die erste Zeit keine Worte hat oder richtig verzweifelt ist, Stück für Stück dazu führen, dass die Hoffnung noch tiefer wird und eine noch tiefere Basis für unser Leben darstellt. Gerade das Schwierige kann ja helfen, vorwärts zu kommen oder kann sozusagen das Scheitholz sein, dass das Feuer der Evangelisierung weitergeht und weiter brennt.
Ja, ich denke, ohne Gebet kann man sich nicht mit Gott verbinden. Ich brauche das Gebet, mir ging es nicht gut, wenn ich nicht beten würde.
Ich habe den höchsten Respekt vor den Einsiedlern und von den ganzen Leuten, die so mystisch da schon ziemlich weit fortgeschritten sind. Ja. Und ich fühle mich immer noch so am Anfang. Und ich bemühe mich und versuche mein Bestes.
In Kontakt treten mit Gott. Und ich brauche das, dass ich da auftanken darf und ja, dass ich zur Ruhe komme und dass ich Impulse kriege. Und ich persönlich mag sehr gerne Stille.
Ja, mir geht es ähnlich, auch dieser Kontakt zu Gott und einfach zur Ruhe zu kommen. Rosenkranz ist für mich oder für uns jetzt sehr wichtig. Und was ich jetzt sehr schätze, das ist so in der Früh das Ruhegebet. Ich stehe da früher auf und mache dann das Ruhegebet, so 10 Minuten. Und das ist immer ein ganz toller Einstieg in den Tag.
Ja, für mich ist Gebet auch in Kontakt treten mit Gott. Mit ihm ins Gespräch kommen, ihn sprechen lassen, auf ihn hören. Das ist für mich im Moment ganz wichtig, ihn zu hören und ihm nicht die ganze Zeit etwas zu erzählen, sondern wirklich auf ihn zu hören, sein Wort zu hören. Und die Anbetung ist für mich ganz wichtig.
musikalischen Proben finden in den wenigen an diesem Wochenende frei zur Verfügung stehenden Minuten statt, oft auch erst unmittelbar vor dem Gottesdienst, und auch die Gruppierungen werden kurzfristig zusammengestellt. Ich habe in die Proben ein wenig hineingehört. Beck ist zum einen auch Mentorin, aber noch wichtiger ist der Musikdienst. Und da kommt sie gerade aus einer Besprechung mit den Teilnehmern, die verschiedene Bereiche übernehmen, vom Morgenlob über den Gottesdienst abends, die Komplett. Wie sah das jetzt gerade aus?
Wir haben jetzt gerade die Zeit genutzt vor dem Vortrag, dass wir die Messen und die Morgenlob, die es jetzt in Zukunft zu bestreiten gibt hier im Kurs, vorbereiten. Und da haben wir jetzt besprochen, welche Lieder wir nehmen und was vom Tagesheiligen her passt. Dann haben wir das zusammen mit anderen Kursteilnehmern an den Instrumenten geprobt. Wir haben also jetzt bei diesem Kurs einen Gitarristen dabei und wir haben eine Flötistin dabei, die sehr souverän spielt. Und da haben wir jetzt alles durchprobiert, ob das gut funktioniert.
Professor Gerda Riedl war als Gastrednerin zu einer Blockkursvorlesung nach Hochaltingen eingeladen. Sie ist im Bistum Augsburg verantwortlich für den Bereich Gottesdienst und Liturgie. Und in diesem Zusammenhang sprach sie in ihrer Vorlesung zur Liturgie auch über das Thema Heiligkeit.
Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament werden Sie eine unendliche Zahl von Stellen finden, in denen Heiligkeit das höchste Gottesattribut bedeutet. Gott ist der ganz Heilige. Die Heiligkeit bezeichnet in der Heiligen Schrift aber auch die höchste Berufung des Menschen. Das ist unser Ziel, Heilige zu werden. Die meisten werden sagen, oh, alles nur das nicht. Warum? Weil man damit in der Regel ein äußerst langweiliges Leben verbindet. Wenn Sie sich einmal mit Heiligenbiografien etwas näher beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass die allermeisten Heiligen ein außerordentlich bewegtes, ein außerordentlich spannendes Leben geführt haben, dass eigentlich keiner als Heiliger geboren wurde, dass es für viele eine große Zäsur, eine Entscheidung in ihrem Leben bedeutete, dass Heiligkeit, wenn sie wirklich als Berufung des Menschen verstanden wird, eben auch dazu führt, dass der Mensch heil wird, dass er eben zu dem wird, als den Gott ihn wollte und nicht hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, die ihm eigentlich geschenkt und gegeben sind. Und Heiligkeit Gottes verheißt die endgültige Nähe Gottes. Das ist es, woraufhin wir unterwegs sind, in diese Gemeinschaft mit dem ganz heiligen Gott. Und deswegen wird auch in einem frühchristlichen Hymnus, der als Trishagion bezeichnet wird und den wir ja auch aus der Liturgie kennen, Gott als der dreimal Heilige bezeichnet. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme dich unser, damit auch wir von deiner Heiligkeit heil gemacht werden, damit auch wir in diese Heiligkeit mit hineingenommen werden. Das ist das eigentliche Ziel unserer Berufung. Wie können wir dahin gelangen? Was können wir dazu tun? Zunächst brauchen wir gar nichts tun, denn Gott ist zu uns gekommen Er ist auf uns zugegangen. Das ist es, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Wir haben ein Fest der Liebe Gottes gefeiert. Dass Gott in diese Welt hineinkommt. Als Kind. Aber das ist sozusagen nur der erste Schritt seiner Selbstentäußerung. Dass ein Leben leben wird, einen Weg gehen wird, der dann so endet, schmerzlich, elend, verachtet, der all das, was wir in unseren düstersten Stunden bisweilen glauben, erleben zu müssen, schon längst und um ein Vielfaches verstärkt erlebt hat, auf sich genommen hat, um uns in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen einzuladen, um uns einen Brückenschlag in diese Dimension des Heiligen zu ermöglichen. Das Christentum ist keine Selbsterlösungsreligion. Es geht hier nicht um eine ethische Hochleistungsgesellschaft, wo wir uns gegenseitig in Askese und guten Werken übertrumpfen. Es geht darum, zunächst einmal diese Bewegung Gottes auf uns hin wahrzunehmen und sie aufzugreifen, uns von ihr ergreifen zu lassen, eben in dieser Begegnung mit dem Heiligen und uns auf diese Weise mit hineinnehmen zu lassen in dieses Geschehen. Das ist die Sendung der Kirche. Dieses Angebot allen Menschen zu eröffnen. Und daran sollen auch wir, jeder Einzelne, der Aufgabe, die er hat, und der Position, die er ist, mit den Möglichkeiten, die er hat, mitwirken.
Professor Gerda Riedl hielt ihren Vortrag direkt vor Publikum, das heißt vor den Teilnehmern am Kurs zum Katechisten für die Evangelisation. Anders erging es Professor Stefan Müller, der im Vorfeld über die Vorlesungen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb zu den Teilnehmern gesprochen hatte.
War es für Sie überraschend, nachdem Sie ja doch erstmal sozusagen ins Off gesprochen haben, über mehrere Wochen die Vorträge, dann hier so eine lebendige Gemeinschaft zu erleben?
Das ist eigentlich die Form der Vorträge, die mir erheblich sympathischer sind, als zu Hause am Schreibtisch zu sitzen vor einem Aufnahmegerät. Und zwar zu wissen, dass dann später, wenn das gesendet wird, viele zuhören. Aber ich sehe von denen nichts. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist ein sinnvoller Dienst und von daher auch okay.
Was den persönlichen, unmittelbaren Kontakt zwischen Dozent und Teilnehmern betrifft, pflichtet dem Katrin Beile bei und Sie und Ihr Mann Jens haben auch schon vorher einen direkten Draht genutzt, um einen persönlichen Eindruck des Dozenten zu gewinnen.
Großartig ist es, wenn man die Referenten dann kennenlernt hinterher oder erlebt, sag ich jetzt mal. Wobei wir zugeben, dass wir oft schon vorher auf YouTube gucken, wer das ist. Man hat einfach ein besseres, man hört besser hin, wenn man weiß, wie sieht der ungefähr aus oder wer redet da, wer ist das so mit dem Hintergrund. Und dann ist man eben auch aufmerksam irgendwie, also wir haben hier wirklich hervorragende Referenten, weil uns begegnen die auch immer wieder in Zeitungen, in Veröffentlichungen und so weiter. Also man ist schon offener für die ganzen Themen, auch wenn man da sowieso gerade mitarbeitet.
Darüber hinaus wirken bei den Lehrtreffen 45 Mentoren mit, die die Teilnehmer in Einzelgesprächen während der Kurstage, aber bei Bedarf auch zwischendurch telefonisch oder per E-Mail begleiten. Mirjam Burkhardt begleitet einige Frauen als Mentorin an den Kurstagen in Hochaltingen.
Was ich erlebe, ist, dass ich ja wirklich Frauen auch in der Gruppe habe, die diese ganze Ausbildung aus Liebe machen. Aus Liebe, weil sie selber Hunger haben, weil sie auch eine feste Nahrung wollen hören, was sagt denn die Kirche, aber auch, um ihren eigenen Familien Antwort geben zu können oder auch den Gemeinden, wo sie stehen. Und von daher ist es hier so schön, dass diese Leute, die hierher kommen, nicht nur die Impulse haben, nicht nur die tollen Vorträge haben, sondern auch die Sakramente empfangen dürfen. Sie können hier einen ganzen geistigen Prozess gehen. Sie können hier ein ganzes Stück wachsen und werden im Grunde genommen rundum versorgt. Und wir als Mentoren, wir nehmen Sie natürlich mit in unser persönliches Gebet mit hinein. Sie dürfen uns auch anrufen, wenn irgendwas brennt, oder wir wünschen das sogar, um diesen Kontakt wirklich aufrechtzuerhalten. Und was ich eben auch erlebe, ist, dass ich oftmals in Gesprächen erst höre, auch eigentlich habe ich gar nichts. Und wenn wir dann doch beten, dass der Herr es nach oben bringt, was da vielleicht doch an Fragen sind, haben wir immer so gute geistliche Gespräche, dass die Zeit einfach weg ist. Und hinterher so die Dankbarkeit da ist, auch habe ich gar nicht gewusst, dass das auch noch da ist. Also der Geist Gottes wirkt da so mit, dass das für uns natürlich auch eine Freude ist, mitzuerleben, was Gott tut und wir ein bisschen mit hinter die Kulissen schauen dürfen.
Also ist spürbar, dass in diesem einen Jahr der Ausbildung, das jetzt hinter den Teilnehmern liegt, auch innerlich schon einiges passiert ist und nicht nur Fachwissen angeeignet wurde.
Auf jeden Fall. Also gerade vor ein paar Tagen sagte mir jetzt noch jemand, ich habe letzte Woche sogar mal richtig mitreden können. Oder auch, ich verstehe jetzt viel besser, wovon die sprechen in der Sakristei zum Beispiel. Also dieses etwas mitreden können, besser verstehen können, ist auf jeden Fall schon eine Frucht. Auch die Gebetskreise zu Hause werden schon befruchtet durch diesen Kurs. Also es ist dieses hier auch vom Zeugnis der anderen leben. Ich merke manchmal, wie Leute den Hut vor anderen Leuten heben, die ihr Zeugnis geben, was auch die wieder aufbaut. Und ich wiederum werde durch das Zeugnis derer aufgebaut. Und ich muss wirklich sagen, dass ich hier Menschen erlebe, die nicht nur Neues mitnehmen und verteilen, sondern auch wirklich ihr Leiden mit so einer Stärke annehmen und durchtragen. Ja, da kann ich auch selber nur meinen Hut vorheben.
Also das macht deutlich, dass es doch einen großen Unterschied macht, ob man mittwochabends Radio hört oder ob man dann das noch vertieft und auch menschlich zusammenkommt, so wie es hier in Hochaltingen möglich ist.
Hier ist lebendige Kirche, ja.
Dass sich alle freuen, auch zum zweiten Teil der Ausbildung zu den Praxistagen wieder in Hochaltingen zusammenzukommen, erlebe ich bei der Begrüßung durch den geistlichen Leiter des Hauses St. Ulrich, Pater Hans Buob.
Wir freuen uns, dass wir uns wiedersehen. Es geht ja jetzt ins praktische Tun über und man sieht schon an Ihrem Gesicht, wie gespannt Sie sind. Und ich denke, das hat allen Grund.
Ein vielfältiges Programm erwartet die Teilnehmer in diesen Praxistagen und Themen wie die Jugend, aber auch Tod und Sterben finden ihren Raum. Für den Umgang mit jungen Menschen hat Pfarrer Dr. Ulrich Lindl einen wichtigen Hinweis, der für einen Katechisten mehr mit Gehwissensbildung als mit Wissensbildung zu tun hat.
Man sollte gerade auch junge Leute ermuntern, dass sie Fragen stellen, weil sie Fragen haben. Und dann auch im Austausch, auch in der Diskussion mit jungen Menschen, versucht, dass man sie in eine Eigenverantwortung der Gewissensbildung hineinführt. Was man dazu bringen kann und erbringen darf, ist vor allem die eigene Überzeugungskraft. Und diese Überzeugungskraft ist meines Erachtens nicht in Worten gegründet, sondern im Vorbild.
Und was will Gott eigentlich von uns?
Gott will das Gute, das er in uns begonnen hat, auch vollenden. Das will Gott. Und deswegen glaube ich, dass bei all dem, was wir heute betrachtet haben, bei allem Gewissen, vor allem dieser Glaube an das Gute in Gott und die Güte Gottes oder sagen wir noch besser an die Liebe Gottes, das Allerschönste ist.
Und mit wenigen Worten bringt er den Wunsch Gottes auf den Punkt.
Eigentlich ist der Wunsch Gottes, dass unser Leben, dass hier, dass mein Leben glückt. Punkt.
Sehr eindrücklich schildert Schwester Gudrun ihre Tätigkeit als Krankenhausseelsorgerin und ihren Einsatz im Ravensburger Hospiz und was es bedeutet, für kranke und sterbende Menschen da zu sein, sie zu sehen und wahrzunehmen.
Der Sterbende braucht dienende Hände und ein liebendes Herz. Er braucht einen Menschen, der ihm seine Zeit schenkt. Wir sprechen viel von Arbeitszeit, noch viel lieber von Freizeit, Urlaubszeit. Aber Zeit haben für einen Menschen, dessen Lebenszeit zu Ende geht. Das ist, dass wir so unsere Liebe ihm schenken und dadurch ihm zu erkennen geben, was er uns bedeutet. Zeit schenken. Und wir alle wissen, wie wertvoll es ist, wenn wir einander eben diese Liebe und diese Zeit schenken. Und dieses Dasein ist wichtig, wie wir innerlich, wie wir wirklich da sind, wahrnehmen, anschauen. Wie gesagt, wir möchten nicht beobachtet werden, aber wir möchten angeschaut werden. Und anschauen hat einen tieferen Sinn, hat mit Ansehen was zu tun. Ich nehme dich wahr, so wie du bist. Anschauen. Wir alle haben schon erlebt, wie weh das tut, wenn jemand mich nicht anschaut, mich ignoriert. Die haben mich immer angeschaut. Ich bin wie Luft. Das tut weh. Und jemand zu sehr wahrzunehmen, das richtet auf. Das brauchen wir. Und ich denke immer auch so, im Glaube will nicht von Gott beobachtet werden. Was mache ich falsch, was mache ich richtig? Über Barkadier's ein bisschen, sondern ich werde von Gott angeschaut. Ich habe ein Ansehen bei Gott. Und das als Christ weiterzugeben, das ist unsere Aufgabe. Das ist für mich Seelsorge. Und Sie alle sind Seelsorger, wenn wir getauft sind. Nicht nur die wo es den Seelsorgeamt oder ausüben, sondern alle sind wir getauft und alle sind sie befähigt, dieses weiterzugeben. Der Sterbende erfährt, und ich meine, diese Erfahrung ist eine auch der bittersten, dass er sich auf seinen eigenen Körper nicht mehr verlassen kann. Er verliert nicht nur Liebgewordenes wie Familie, Freunde, seine gewohnte Umgebung. Er verliert auch oft seine Identität, verliert sein Körperbild durch die Veränderung des kranken Körpers. Und der Körper ist ein Teil des Selbstbildes meiner Persönlichkeit. Wie wichtig ist uns unser Aussehen? Wie oft schauen wir in den Spiegel, ob wir richtig gerichtet sind? Das Körperbild ist wichtig. Und ich weiß auch, dass es manchmal ganz schwer ist, dieses Dasein, den Sterbeprozess auszuhalten. Wir erleben dabei unsere eigene Ohnmacht, die an unsere Grenzen und an unser eigenes Sterben erinnert. Dies wiederum setzt, und so geht es mir, eine intensive Auseinandersetzung meines eigenen Lebens voraus, die mir vor Augen führt, worauf es eigentlich ankommt.
Das, was jetzt die Tage war, die zwei Tage, das war mehr so das Seelische und aus dem Leben kam das. Und da kann man nicht nachschlagen. Das sind einfach Erfahrungswerte und es hat sehr viel aufgewühlt in jedem, auf jeden Fall. Also es war sehr berührend, ja, wunderbar.
Hineinzuhören in die Kleingruppen oder auch die Präsentationen zum Thema Kommunikation mit dem Mikrofon aufzuzeichnen, hätte das Miteinander und den Umgang der Teilnehmer untereinander beeinflusst. Doch hören wir noch, wie es den zwei Ordensschwestern dieses Kurses rückblickend in diesem Praxisteil Kommunikation erging.
Ich muss sagen, ich habe von meiner Ausbildung her auch schon solche Sachen teilweise gemacht und es hat mir nicht besonders gefallen. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich zwei dabei gehabt habe, die sehr darauf eingegangen sind und es war eigentlich eine ganz lustige Sache.
Also man erlebt jetzt gerade jetzt in den letzten Tagen, wie wird das angewandt. Ich bin selber in der Pflege tätig und das hat mir eigentlich sehr gut getan und war aufschlussreich, um mein Verhalten oft auch zu reflektieren, wie reagiere ich in solchen Situationen. Ja, war sehr gut für mich.
Und auch zu lachen gibt es viel, wie es überhaupt sehr heiter und gesprächig zugeht während dieser Kurstage im Haus St. Ulrich in Hochaltingen und in den Interviews zu dieser Sendung.
Also in dem Gespräch ging es um eine Beziehungs- Ebene und gleich komme ich mir vor wie bei Loriot.
Es war mal ein Kurs, ein Mann da. Auf einmal kommt er zu mir und sagt, oh Pater, wissen Sie, ich mache was total Sinnloses, aber ich bin jetzt zwischen 50 und 60, ich kriege keinen neuen Job mehr, ich muss das bis ans Ende machen. Aber wissen Sie, es ist so geisttötend.
Ich weiß da nicht, wie ich das als Christ dort tun soll. Ich sage, was machen Sie denn? Ich liege jeden Tag unter diesen Blechkarossen, also Auto, und muss immer die bestimmten Teile anschrauben. Immer die gleichen Teile. Das nächste Karre, zack, 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 nächste Karre. Bin doch fertig blöd. Ich sage, jetzt machen Sie mal auf. Sie sind kein Automat, Sie sind ein Glied am Leib Christi. Also das weiß ich auch. Ja. Also, können Sie gar nichts tun, was nicht auch erlösend ist? Und das, was Sie tun, das dient doch einem Menschen. Glauben Sie nicht, dass der, der die Kiste da kauft, froh ist, wenn das Blechli, was Sie nachbeppet, dass das nicht nach 100 Meter schon runterfällt? Ja? Also, Sie dienen doch jemandem. Ach so, ja, ja. Ja, sehen Sie, und da fließt Gnade rüber. Das, was Sie tun, wenn Sie das bewusst tun als Dienst am Menschen, dem das dient, dann kann die Gnade bei jedem Dienst, den Sie selbstlos tun, also einfach in diesem Geiste tun, kann der, der das Auto kauft, Gnade mitkaufen. Darum sage ich es so konkret, verstehen Sie? Das heißt, die Gnade fließt rüber zu dem. Nach ein paar Jahren kommt er wieder. Das erkennen Sie mich noch? Nein. Ich bin der unter der Blechkarossen. Achso, ja. Sie, seither, mit Begeisterung, ich liege gegen da drunter und bete für die Kerle, die das Auto kaufen, dass der Herr sie fand. Sie, das war ein Apostel unter der Blechkarosse. Aber es ist vielleicht ein bisschen ein simples Beispiel. Und trotzdem, es ist genau das, was ich sagen will. Alles, was Sie tun, auch wenn es nicht mehr mal direkt für den Menschen ist, mehr indirekt, ja, aber es dient immer Menschen, was Sie tun. Überlegen Sie. Und wenn Sie das tun im Sinne Christi, nicht weil Sie Geld verdienen wollen, das ist ein Nebenprodukt, nicht, was wir alle fürs Leben natürlich auch brauchen, aber das ist das Wesentliche. Ich bin ja zuerst mal Christ. Und mein Ziel ist, Sünder zu bekehren. Dass all mein Tun erlösendes Tun ist. Wenn Sie, dann bekommt selbst das, was vielleicht, wie der gesagt hat, sinnloses Tun, plötzlich einen ganz tiefen Sinn. Wenn Sie, und schauen Sie, wie viele Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben für Katz. Für Katz. Weil Sie diese Gesinnung nicht hatten. Verstehen Sie? Sie haben es bloß gemacht, dass Sie Geld verdienen. Sie haben nichts anderes gewollt. Stimmt's? In Ihrem Alter wird es Zeit, dass eine Bekehrung kommt. Ist das auch klar? Verstehen Sie, aber das ist das Geheimnis der Kirche. Verstehen Sie? Da muss aufgehen. Das ist das innerste Geheimnis der Kirche. Das hier sind wir. Und deshalb, Sie können im verborgensten Winkel, Sie können nie sagen, ich taug nichts, ich kann nichts, ich mache halt was Normales. Ja. Gerade Sie, wo es nicht auffallend ist, wo nie kein Licht auf Sie fällt, Sie können am selbstlosesten handeln und Sie können am wirksamsten handeln. Und Sie werden am meisten staunen, wie viele schwarze und blaue und grüne Menschen um Sie rumstanden in der Ewigkeit, verstehen Sie, die durch Sie gerettet worden sind. Das ist es. Das sind Dienstcharismen. Also bitte aber nicht mehr vergessen und nicht bloß in hinteren Kasten rein, das weiß ich und kann es der andere erzählen. Nein, tun. Und zwar ab sofort. Verstehen Sie? Ab sofort. Alles, was ich tue, dient Menschen.
Das war der Rückblick und Einblick in den Kurs zum Katechisten für die Evangelisation 2015 bis 2018. Ich mache mich auf den Rückweg von außergewöhnlichen und beeindruckenden Blockkurstagen. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören oder sie weitergeben möchten, dann finden Sie diese unter www.horeb.org in unserer Mediathek in der Rubrik Spiritualität. Oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst, der ab Montag wieder unter der Nummer 08328 921 120 erreichbar ist. Aus dem Ausland wählen Sie die 0049 vor und dann die 8328 921 120. Durch die Sendung führte Sie Brit Bergen. Seien Sie in Gottes Hand geborgen.
Ah, super war's. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.